Zu Beginn dieser Predigt möchte ich auch die Leute im World Wide Web ganz herzlich grüßen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie die Sendung noch kennen, aber ich denke schon. Welcher Schweindel hätten's denn gern? So lautete immer die Frage von Robert Lemke beim heiteren Beruferaten an seinen Gast. Und dann kam diese Frage nach der typischen Handbewegung. Danach zerbrachen sich dann Annette, Guido, Hans und Marianne den Kopf. Stellt euch doch mal vor, Paulus wäre zu Gast bei dieser Sendung, bei Was bin ich? Was wäre wohl seine typische Handbewegung? Ich mach's euch mal vor. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so leicht zu erraten, nicht so schwierig zu erraten. Wir hören heute den Bibeltext aus dem Epheserbrief im 3. Kapitel, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, rufen wir uns zu Beginn den Paulus noch mal kurz ins Gedächtnis. Aus einem Saulus wird Paulus. Aus einem Verfolger wird ein glühender Nachfolger von Jesus Christus. Aus einem Moralapostel ein Apostel des neuen Weges. Aus einem wirklich tausendprozentigen Pharisäer der Missionar der Heiden. Aus einem gesetzlichen Buchstabenglauben, ein Glauben, der alle Weiten und Tiefen des Glaubens auslotet. Aus Enge wird Weite, aus Rechthaberei wird Liebe. Der Epheserbrief erreicht uns direkt aus dem Gefängnis. Es steht also nicht gut um Paulus. Ihm droht sogar schlimmstenfalls der Tod. Scheitert Paulus am Ende mit seiner Mission, mit seinem neuen Weg? Nein, denn was Paulus tut, das tut er immer von ganzem Herzen. Davon ist er dann völlig überzeugt. Nicht einmal im Traum denkt er ans Aufgeben. Und so tut er auch im Gefängnis noch das, was man da tun kann. Deshalb treffen wir Paulus jetzt auf Knien an. Während ein Techniker vom Störungsdienst das Telefon repariert, unterhalten sich im Arbeitszimmer des Pfarrers drei Geistliche über die richtige Gebetshaltung. Der eine meint, Im Knien ließe es sich am besten beten. Das wäre die einzig richtige Haltung vor Gott. Der andere erklärt dann, dass er am besten im Stehen betet und dazu die Hände flehend zu Gott erhebt. So würde die Sehnsucht und Bedürftigkeit am deutlichsten ausgedrückt. Der dritte ist anderer Meinung. Für ihn ist die richtige Gebetshaltung, auf dem Boden ausgestreckt vor Gott zu liegen, so wie es in der Bibel steht, dass Menschen im Gebet vor Gott liegen. Da mischt sich dann plötzlich dieser Fernmeldetechniker ein und sagt, also ich habe am besten gebetet, als ich einmal mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast hing. Paulus betet auch. Aber für wen betet denn Paulus? Er bittet mit keiner Silbe für sich selbst. Er denkt nicht einmal an sich selbst. Seine ganze Sorge gilt der Gemeinde. Sie gilt uns. Und sein Gebet ist eine Fürbitte. Und ich finde, das ist ein ganz starkes Stück in seiner Lage. Um drei Dinge bittet Paulus, auch für uns. Seine erste Bitte lautet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und in dir, ihr in die Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Glaube, eine Herzenssache. Was unterscheidet einen Deutschen von einem englischen und französischen Rentner? Der englische Rentner, der trinkt seinen Whisky und spielt Billard. Und der französische Rentner, der trinkt seinen Beaujolais und spielt Boule. Und der deutsche Rentner, der nimmt seine Herztropfen und arbeitet weiter. Also ich meine jetzt nicht, dass es manche auf dem Herzen haben. Im Deutschunterricht geht es doch immer um Geschichten und Gedichte. Das Volk der Dichter und Denker. Die meisten dieser Geschichten, die habe ich längst wieder vergessen. Aber ein Gedicht hat mich beeindruckt. Ihr kennt es sicherlich auch. Es ist dieses zu Dionysos, dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit. Aber er bittet noch um eine letzte Gnade. Er muss seine Schwester noch verheiraten. Sein bester Freund bleibt für ihn als Bürge zurück. Alles geht soweit gut, aber auf dem Heimweg, der hat es in sich. Sinnflutartiger Regen hat den Fluss anschwellen lassen, hat die Brücke weggerissen. Eine Räuberbande stürzt aus dem Wald und überfällt ihn. Die gleißende Sonne zwingt ihn in die Knie. Aber in letzter Sekunde schafft er es dann doch noch. Es ist die Sorge und die Liebe um seinen Freund, die ihn antreibt. Der Tyrann blickt sie lange verwundert an. Darauf spricht er: Es ist euch gelungen, ihr habt mir das Herz bezwungen. Ich sei, so gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Eine Liebe, die Tyrannen verändert, hat Jesus Christus in diese Welt gebracht. Jesus zeigt uns den Gott als den Backofen voller Liebe. Eine Liebe, die alles für den anderen gibt. Kann ich alles für den anderen geben? Eine Liebe, die sogar den Gegner und Feind liebt. Kann ich immer Gegner und Feinde lieben? Kann ich das wirklich? Eine Liebe, die den Kranken und Ausgestoßenen sieht. Wie oft übersehe ich Kranke, Ausgestoßene, gehe vorüber. Eine Liebe, die befreit. Wie oft bin ich gefangen in allem Möglichen. Eine Liebe, die Tyrannen besiegt. Aber ist diese Liebe für uns erreichbar? Wie soll ich nur so leben? Wie kann ich so sein? Deshalb ist Paulus auf Knien und bittet für uns, dass Gott in unser Herz einzieht, dass ein starker Helfer in uns einzieht. Allein kann ich's nicht. Das heißt, für uns Macher, da ist ein anderer, der es macht. Da ist jemand, der mir hilft. Und das soll mir eigentlich alle Spannung nehmen. Das soll mich völlig frei machen. Und er kann auch den Tyrannen in mir verändern, wenn ich ihm Glauben schenke. Und wo zieht Gott denn da ein? In mein Herz, in mein Innerstes. Und das ist viel mehr als der Verstand. Das ist meine Zentrale, wo alles zusammenläuft. Antoine de Saint-Exupéry sagt, nur mit dem Herzen können wir wirklich gut sehen. Warum will er gerade da einziehen? Wir wissen, was Menschen alles tun können, wenn sie etwas von ganzem Herzen tun. Denken wir nur an erfolgreiche Sportler. Zum Beispiel Laura Dahlmeier, die hat ja alles gewonnen im Biathlon. Und sie ist jetzt ganz vor kurzem im zarten Alter von 25 Jahren zurückgetreten, weil sie nicht mehr alles geben konnte. Und das lässt sich natürlich auf alle Lebensbereiche übertragen. Etwas von ganzem Herzen zu tun, ist so eine Art Erfolgsrezept. Es mobilisiert und konzentriert alle meine Kräfte auf die eine Sache. Es holt das Beste aus mir heraus und ich kann wirklich erstaunliche Dinge tun. Deshalb bittet Paulus, dass Gott direkt in mein Innerstes einzieht. Und könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert? Ich tue etwas von ganzem Herzen und dann kommt noch der allmächtige Gott dazu. Das stellt meine Welt auf den Kopf. Das macht mich doch innerlich wirklich bärenstark. Das macht meinen Glauben authentisch. Das ist das Reich Gottes mitten in mir. Probiert es einfach aus. Glaube, etwas Greifbares. Die zweite Bitte des Paulus lautet, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Da wird's jetzt eigentlich praktisch. Im Begreifen, da steckt das Wort greifend drin. Wir wissen, Babys und Kleinkinder begreifen Dinge im wahrsten Sinne des Wortes. Die nehmen doch alle Dinge in die Hand und begreifen sie. Und am besten stecken sie es in den Mund und so lernen sie alles Neue kennen. Ein Glaube, der greifbar ist. Ich glaube, danach sehnen wir uns alle. Die Kirche, vielleicht auch diese Predigt, Gott selbst und solche Begriffe wie Sünde, Glaube, Gnade, sind die wirklich noch greifbar? Können wir heute damit wirklich noch so viel anfangen? Im ganz praktischen Sinne, ich meine jetzt nicht als totes Ritual. Ich bin so dankbar, dass ich als Jugendlicher Menschen um mich hatte, die mir den Glauben vorgelebt haben, die ihn mir greifbar gemacht haben und die dann auch so lange für mich gebetet haben, bis ich auf diesem Weg wirklich angekommen bin. Die Kunst ist es doch, all diese nicht mehr greifbaren Dinge wieder mit Leben zu füllen. Und es geht ja da nicht um irgendwelche Lappalien, um Nebensächlichkeiten, sondern im Grunde geht es doch da um Leben und Tod, um diese großen Menschheitsfragen und um Antworten auf diese Fragen. Und es sind doch diese Fragen, wer bin ich und wer ist Gott? Und in unserem Alltag umgehen wir gerne diese Fragen. Das hat doch noch Zeit, es gibt doch so viel Wichtigeres zu tun. Und dann ist da der gehetzte, moderne Mensch immer im Stress, immer auf der Jagd nach irgendetwas. Es ist vielleicht die Frage nach der Karriere oder Sexualität oder was auch immer uns da abhält. Fangen wir doch an, Mensch zu sein. Fangen wir an, unser Menschsein ernst zu nehmen. Das ist doch unsere erste Bestimmung. Fangen wir an, unserem Nächsten ein Nächster zu sein. Fangen wir an, unseren Nächsten so zu sehen und seine Bedürftigkeit überhaupt mal wahrzunehmen. Jesus sagt, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern tut, das habt ihr mir getan. Jesus wird uns ja mal nicht danach fragen, wie viele Menschen wir angepredigt haben, sondern er wird uns die Frage stellen, ich war durstig, warum habt ihr mir nicht zu trinken gegeben? Und es sind simple Fragen, die er jedem von uns stellt. Egal, ob wir jetzt Putzfrau, Arzt, Lehrer, Ingenieur, Pfarrer sind. Und dann gibt es natürlich noch diese zweite Richtung, die nach oben, dass wir Gott wieder ernst nehmen. Der ist uns doch genauso, für uns doch genauso wenig greifbar geworden. Gott, Jesus, Vergebung, Versöhnung, neues Leben, Auferstehung. Sind es nicht alles nur noch Sonntagsreden aus unserem Alltag verbannt? Was kann ich tun, damit es auch wieder Wirklichkeit wird in meinem Alltag? Ich fange damit an und nehme Christus in meinem Leben wichtiger als mich selber. Mal ehrlich, denke, fühle, rede und handle ich nicht so, als ob ich der Nabel der Welt wäre, als ob durch mich die Welt gerettet werden müsste, würde? Was für eine Selbsttäuschung. Es ist nur eine kleine Akzentverschiebung, aber sie hat ganz gewaltige Auswirkungen. Und ich kann es genauso ausprobieren. Einfach bei jeder kleinen Entscheidung so tun, als ob Jesus wichtiger wäre als ich selber. Und das Ganze nennt sich eigentlich auch ganz schlicht Glaube. Und dieses Experiment hat zum Beispiel ein Philosophieprofessor gemacht. Und er hat seinen Elfenbeinturm im obersten Stockwerk vom Haus im wahrsten Sinne des Wortes verlassen. Er ist auf die Straße hinuntergegangen, hinabgestiegen zu den Menschen und hat angefangen, Mensch zu sein. Angefangen, seinen Glauben mit anderen zu teilen. Und der Mann hat wirklich unzählige Glaubenserfahrungen gemacht. Wo Gott wieder der Herr in meinem Alltag wird, da bricht das Wunder des Lebens durch. Die Liebe bleibt. Eine dritte und letzte Bitte des Paulus. Damit ihr die Liebe erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft. Zwei Fragen. Können wir von dieser Liebe jemals genug kriegen? Und können wir jemals genug von dieser Liebe weitergeben an andere? Im berühmten Hohelied der Liebe schreibt Paulus: Es wird alles einmal aufhören. Das prophetische Reden, die Krankenheilung, Zungenrede, der Glaube, die Erkenntnis. Und wir können ja diese Liste auch problemlos um unsere irdischen Dinge erweitern, die hier so wichtig sind. Es wird auch aufhören, der Erfolg, das Glück, Geld, Macht, Anerkennung und all diese Dinge. Am Ende werden bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und Kay Gaunt fragt in einem ihrer Lieder, was bleibt uns? Und sie beantwortet diese Frage, was wir aus Liebe tun, das bleibt bestehen. Und wir haben es vorhin auch gesungen in Ubi Caritas, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. Amen.